ARD.
Da sind wir da hingeflogen nach Antalya. Dann komme ich da hin im Flughafen in Antalya und der Typ guckt mich an, steht auf und schreit mich an, Enneste, umarmt mich. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und die anderen auch, alle sehen mich, rufen, Enneste. Und ich hatte keine Ahnung, bis ich erfahren habe, dass Tutti Frutti in der Türkei lief und ich wurde synchronisiert. Das kann man sich bei YouTube angucken. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut Türkisch kann. Aber es war sehr schön. Immer wenn wir in Antalya irgendwo oder in Belek, wo wir waren, immer wenn wir in irgendeinen Laden reinkamen und ich erkannt wurde, ich bekam sofort einen Tee, damit mir nichts passiert. Und also großartig. Na schön.
Und Enneske heißt?
Schwager. Schwager, so, sowas okay. Ähnlich wie Schwager, so. Also Familienmitglied.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl mit Daniel Kaiser in der ARD Sounds App. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in Hamburg leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Diesmal eine ganz besondere Podcast-Folge mit Live-Publikum. Wir waren in der Komödie Winterhuder Fährhaus an einem Sonntagvormittag und saßen da im Bühnenbild der Komödie Der Abschiedsbrief mit Ledercouch auf der Bühne. Und dann ging's los. Spannung vor dem Auftritt des Gastes.
Er hat mit Tutti Frutti Textilarmut erfolgreich ins Fernsehen gebracht. Bei Alles Nichts Oder Tortenverträglichkeit unter Beweis gestellt. Mit Erna kommt die Hitparaden gestürmt. Und jetzt ist er hier bei uns. Der Moderator, der Schauspieler, der Musiker, der Clubbesitzer. Hier ist Hugo Egon Balder. Wunderbar, wir nehmen mal Platz.
Ja, das machen wir.
Ach, das sind schon alte Männergeräusche hier.
Ja. Moment mal, nee. Nee, bei mir ist leise.
Bei dir ist alles raus.
Aber herrlich, ich liebe das Theater hier, ist wunderbar.
Ja, Theater kennst du hier.
Ich war ja dreimal schon hier, das war es großartig. Es macht einen Heidenspaß hier, tolles Publikum. Ich guck mal, na ja, geht so. Nee, ist klasse, ist gut. Also,
aber Winterhuder Fährhaus, kennst du das zweite Wohnzimmer, ne?
Ja, klar. Ich war dreimal hier. Letztes Mal war ich mit Jochen Busse hier. Hat's einer gesehen? Mit Jochen, ja, das war schön. Komplexe Väter,
super Stück, ganz toll.
Ja, er hat großen Spaß gemacht. Jochen spielt gerade immer noch. Der ist, glaube ich, jetzt 106. Nein, ist gerade 85 geworden, der Jochen, ja.
Und im Theater, das wissen, glaube ich, nicht alle oder weniger, ging es für dich los. Du wolltest mal richtig Charakterschauspieler werden.
Nee, wollte ich nie. Ich wollte nie Charakterschauspieler werden. Nein, ich war auf der Schauspielschule, was ja keiner glaubt, aber es stimmt wirklich. Ich war 3 Jahre in Berlin bei Else Bongers, einer berühmten Lehrerin. Und die hat mich auch genommen, eigenartigerweise. Ich weiß gar nicht warum, aber sie hat mich genommen. Und da traf ich dann so Leute wie Götz-George und Hildegard Knef und die waren alle bei ihr. Und dann kam ich plötzlich ans Schiller-Theater. Da war ich plötzlich am Staatstheater, 7 Jahre. Nicht? Und der Intendant, Herr Lietzow, hat zu mir immer gesagt, Balder, können Sie mal anders laufen? Habe ich gesagt, nein. Also für ernsthafte Rollen war ich nie zu haben.
Ich wollte sagen, aber hast du schon die Stille gerade bemerkt, als du erzählt hast, dass du am Staatstheater warst?
Ja, da kriegen die meisten Leute Angst.
Aber du hast richtig so bei dem Schauspielunterricht auch so Sprechübungen gehabt. Spitzfindig ist
die Liebe. Sie mint nicht immer blindlings. Wie sie sich listig zieret, wird sie mit Witz nicht minder. Ihr tiefes Innere liebt nicht, will sich nicht blindlings irren, wird sie mit ihrer Liebe sich schließlich nicht verwirren. 3-mal auf einem Atem schaffe ich nicht. Früher ja, heute nicht mehr. Heute nicht mehr.
Aber das ist noch so eingebrannt, ne?
Also das ist so drin, ja. Mein Meister freit dann 13 Weib, er meint, das sei ein Zeitvertreib. Was treibt die Kleine, meint den Kreis zur freien Eiligkeit. Wenn sie und so weiter und so fort. Also, da gibt's ganz viele. Draußen haust der graue Klausel auf A, auf I, auf U. Muss man alles lernen. Mhm.
Du hast ja aber von deinem Schauspielunterricht bis zu deinen Theaterauftritten jetzt so eine Pause gemacht. Kannst du noch profitieren von dem von damals?
Ich kann insofern profitieren, als ich große Lehrmeister hatte. Also es gab einen Schauspieler, Stefan Wigger, leider schon verstorben, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, der war auch am Staatstheater, war auch Staatsschauspieler und von dem habe ich eine ganze Menge gelernt, wenn nicht alles. Und dann habe ich natürlich in der Zeit am Schillertheater auch oft zugeschaut, wenn zum Beispiel so Größen wie Martin Held mit Bernhard Minetti Sonny Boys spielten und da lernt man, dann wenn man da zuguckt, lernt man eine ganze Menge.
Tutti Frutti.
Das ist was völlig anderes.
Was jetzt. Völlig anderes. Muss man ja auch können. Muss man auch können. Nee. Die oben ohne Show von RTL. Das ist ja auch schon ein paar Tage her, aber man hört es präsent. Man muss nur das Wort Länderpunkte sagen. Schon sorgt das für angemessene Heiterkeit. Ja. Was hat Tutti Frutti damals für dich verändert?
Naja, also erstmal gar nichts. Ich bin da, wir haben es ja in Italien gemacht, in Mailand. Und dann bin ich da hingeflogen mit dem Team und dann haben wir das gemacht. Also erstmal hat sich nichts geändert. Geändert hat es sich nach der ersten Ausstrahlung.
Das meine ich wohl.
Ja, ich wusste gar nicht, welche Worte es alles gibt für mich. Herr der Möpse, Titten-Hugo, Hühner-Hugo, etwa. Unfassbar alles.
Ja. Und ist das alles an dir so teflonmäßig abgerutscht?
Komplett.
Kannst du das, ja?
Ja, ich fand das ja lustig. Ich fand das herrlich, dass Leute alles erfunden haben, welche Namen. Und vor allen Dingen, was sie alles geschrieben haben, was alles passiert hinter den Kulissen. Oh, die wussten mehr als ich. Aber lustig.
Na, darum soll es heute auch gehen, um Tutti Frutti, um diese Zeit, um diese Ära in deiner Karriere. Berlin, Köln, jetzt Hamburg seit mehr als 5 Jahren. Mhm. Warum?
Ja, ich wollte immer schon nach Hamburg. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich früher mal Möwe gewesen bin im früheren Leben. Ich weiß es nicht. Also als ich 16 oder 17 war, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte ja schon eine Band damals, Birth Control hieß die zu der Zeit. Und da haben wir in Hamburg gastiert im Top 10, wo die Beatles gespielt haben. Das werde ich nie vergessen. Und seit diesem Tag zieht es mich immer irgendwie hierher. Und ich wollte die ganze Zeit immer nach Hamburg ziehen, musste aber erst mal warten, bis die Kinder aus dem Haus sind.
Mhm. Nicht? Und jetzt?
Jetzt sind sie aus dem Haus.
Wunderbar. Das heißt, du bist jetzt schon angemessen akklimatisiert. Wir machen mit dir mal eine 040-Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Oh, das ist jetzt gemein.
Ja.
Ja, dann sage ich einfach mal Elbe.
Warum?
Das weiß ich nicht, weil es mir gerade so einfällt.
Weil es so einfällt. Du wohnst da ja auch.
Ich wohne nicht weit von der Elbe entfernt. Mm-hmm. Ja, bin aber nicht der große Schwimmer, falls du mich das jetzt fragst.
Nein, das ist okay. Ist ja auch gefährlich, in der Elbe zu schwimmen. Man sagt sehr gefährlich. Wie auf der Autobahn wird man mitgerissen. Richtig. Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
Elbtunnel.
Warum?
Weil ich das schön finde, durch einen Tunnel zu fahren. Mm-hmm. Ich finde das schön. Ja, ich finde das herrlich. Früher habe ich ja immer so, wenn man mal so in die Schweiz fährt, so ins Tessin, kann man ja durch den Gotthard fahren. Der ist ja ein bisschen länger als der Elbtunnel. Ich habe dann immer so Schiebedach aufgemacht. Das mag meine Frau gar nicht. Die hat dann Angst, wenn ich so in den Tunnel fahre, Schiebedach. Ich finde das schön.
Mhm. Astra oder Fritz Cola?
Weder noch.
Sondern?
Bier.
Ach so. Schmidt oder Merkel?
Oder wer?
Merkel. Das ist eine Hamburgerin, die ist in Hamburg geboren.
Schmidt natürlich.
Hagenbeck oder Wildpark Schwarze Berge?
Beides.
Ja. Ja. Machst du das mal, dass du zu Tieren gehst und
ich
so?
Ich war in beiden schon, noch nie.
Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Ja.
Warum?
Ich kann ja nicht sagen, warum, aber es ist so. Es ist wirklich so. Jedes Mal, wenn ich auch wieder nach Hamburg reinkomme, das ist einfach traumhaft. Ich meine, ich habe 30 Jahre in Köln gewohnt. Die Leute in Köln sind klasse, wirklich. Also das rheinische Publikum ist toll. Aber wenn sie in die Stadt reinkommen, möchten sie sofort wieder rausfahren. Also wirklich, bis auf den Dom, und der ist auch sehr dunkel. Also was die da nach dem Krieg gemacht haben, also ich glaube, die haben, also die Leute, die ganzen Briten, die im Zweiten Weltkrieg die Bomben abgeworfen haben über Köln, die müssen die Stadt doch wieder aufgebaut haben. Es ist grauenhaft. Also die Architektur, deswegen ist das in Hamburg so schön. Du fährst hier rein und es ist einfach traumhaft. Ganz egal, ob es regnet oder nicht regnet, es ist einfach schön, wenn du da fährst. Ist so. Ja.
Jetzt wohnst du auch an einem besonderen Ort in Hamburg, nämlich in Blankenese.
Ja, es war aber Zufall. Also wir wollten. Naja, wir sind nach Hamburg gekommen, wir haben uns Wohnungen überall angeguckt in der ganzen Stadt und haben nichts gefunden, nichts Passendes. Und das war die letzte Wohnung, die wir uns angesehen haben. Die war zufällig in Blankenese, hat aber auch den Vorteil, dass ich da Ruhe habe. Aber da ist komplette Ruhe. Also manchmal denke ich wirklich, ich bin der Einzige, der da wohnt. Wirklich, es ist komplett ruhig. Und wir wohnen jetzt auch nicht direkt an der Elbe, wir wohnen auch nicht im Treppenviertel, da gibt es ja schöne Treppenviertel. Aber das wäre für mich unmöglich, weil da kann man ja kaum mit dem Auto ranfahren. Und da ich eh nicht laufe, geht das für mich gar nicht. Ja. Nicht? Und Treppen schon mal überhaupt nicht.
Das Viertel hat ja so eine Reputation, marineblauer Anzug mit Goldknöpfen und viel Geld. Ist das so?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also für mich jedenfalls nicht. Es ist nur so, wenn man in Blankenese wohnt, also falls irgendjemand von Ihnen die Lust hat, da mal hinzuziehen, richten Sie sich bitte auf Folgendes ein. Wenn Sie in Blankenese Auto fahren wollen, Wenn Sie einparken wollen, dauert das ungefähr 4 Stunden. Weil in Blankenese natürlich die Damen und Herren, die dort wohnen, sind alle ein bisschen älter. Nicht? Ja, ist so. Ich ja auch. Und da gibt es einige oder viele, das ist dann schwierig mit dem Einparken, nicht, wenn man so fährt. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen, da muss man ein bisschen warten, das dauert halt ein bisschen länger, aber es macht auch irgendwie ein bisschen Spaß, weil man kriegt so eine Ruhe. Nicht, weil, ja, dann steht man da und wartet. Und denkt,
Blankenese entschleunigt.
Ja, wirklich, also ich bin da komplett entschleunigt. Ich komme ja aus Berlin, also ich bin ja an sich so ein Schneller. Und seitdem ich in Blankenese wohne, ist wirklich ruhig. Man fährt da in den Ort rein, wenn man zur Post will, und dann wartet man halt ein bisschen. Das ist alles ein bisschen ruhiger als in Hamburg in der Stadt.
Ein bisschen Dorf?
Ja, ist Dorf. Blankenese ist Dorf. Ja, klar. Aber schön.
Und dann hast du auch immer noch ein Standbein in der Stadt, im Leben, in der Nähe der Reeperbahn, am Millerntor, im Zwick als Teilhaber seit 2010.
Ja.
Wie oft bist du da?
Ja, früher war ich öfter da, jetzt bin ich nicht mehr so oft da, weil ich auch ziemlich oft unterwegs bin. Das kommt immer darauf an, wie man Lust hat. Früher habe ich sehr oft, wenn ich in Hamburg war, ich war ja viel unterwegs, habe ich sehr oft am Samstag dann mitgespielt. Am Samstag ist immer Live-Musik. Mhm. Und da habe ich dann saß ich
Schlagzeug.
Dann Schlagzeug gemacht und Piano gespielt. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger. Also nicht viel, aber ein bisschen. Und dann ging das bis morgens teilweise 4. Und ich, heute um 9:30 falle ich um.
Und wenn du da bist im Zwick, wir haben uns neulich da auch getroffen, da sagen die, ah, oh, der Chef ist da. Was hörst du da? Was kommst du da mit Menschen ins Gespräch? Worauf wirst du als erstes angesprochen?
Och, ich bin ja nicht so oft da, aber wenn ich da komme, ist das immer eine tolle Atmosphäre. Nun ist das Problem ist ja, ich habe ja einen Teilhaber, der Uli Salm, dem gehört ja das Zwick Pöseldorf, das Original Zwick, dem Uli. Und wir kennen uns ja schon lange und Uli macht die ganzen Geschäfte dort. Ich bin ja wirklich nur Teilhaber, ich habe ja von Gastronomie überhaupt keine Ahnung. Und ich bin auch jetzt nicht allzu oft da. Deswegen komme ich auch manchmal hin und kenne keinen mehr, weil wir wieder Personal ausgetauscht haben. Nicht? Aber ansonsten ist das immer nett. Man kommt da rein, ich darf immer umsonst essen und trinken. Nee, aber es ist schön, macht Spaß dort.
Und kommen da die Leute auf dich zu sagen, Mensch, hier Länderpunkte, Tutti Frutti, oder was sagen die Leute?
Ja, dann? Tutti Frutti fällt oft, fällt oft. Die sind dann aber auch schon ein bisschen älter, die Damen und Herren, die dann kommen. Ja. Also die Jüngeren, bei denen ist Tutti Frutti nicht so gefragt jetzt.
Du bist jetzt ein paar Jahre schon in Hamburg und liebst die Stadt schon länger. Wir haben es gehört. Was ist so eine Hamburger Eigenschaft, die dich irritiert? Gibt es hier so eine Mentalität, wo du sagst, das ist schräg?
Schreck?
Schräg.
Ach, schräg. Ich dachte, Schreck, schräg. Naja, ich mag ja den norddeutschen Humor generell. Der ist so ein bisschen englisch. Der im Gegensatz zum Kölner Humor, also in Köln ist es so, man muss sich das in Köln folgendermaßen vorstellen. Man kommt nach Köln als Zugereister zum ersten Mal und geht in eine Kneipe. Nicht? Da kommt man rein und dann kommt sofort ein Wirt und sagt, was willst du trinken? Ja. Also, und er sagt, bestellt man Wasser? Und er sagt, dann willst du auch ein Stück Seife und ein Handtuch dazu. So. Das Kölsch. Und dann trinkt man ein Kölsch. So. Und dann geht man, am nächsten Tag wieder in den Laden und da kennen sie dich schon. Ne? Und hallo, da bist du ja wieder. Und dann geht man einen Tag nicht hin und am übernächsten Tag geht man wieder hin, da wird man gefragt, aber wo warst du gestern? So. Das ist Köln. In Hamburg ist das alles ein bisschen ruhiger. Ein bisschen ruhig. Der Humor ist leiser. Ich finde ihn ja so herrlich. Ich liebe das. Ich liebe dieses Ruhige. Nicht so ein bisschen so, zum Beispiel, wo die beiden Typen sitzen in der Kneipe und sitzen da und trinken Bier und der eine sagt zum anderen, sag mal, spielst du eigentlich mit Hinhalt noch Karten? Nee. Warum nicht? Ja, würdest du mit einem Spiel der Überlüchtung betrügt? Nee. Hinag auch nicht. So. Das ist der Humor, den mag ich. Der ist so, das dauert so lange. Das ist schön.
Du hast den Städtevergleich. Berlin, hat man das Gefühl, versinkt im fortwährenden Chaos. Und Hamburg gilt so ein bisschen als stabil. Ist das auch so deine Wahrnehmung? Hier läuft alles, hier flutscht es?
Ja, na Berlin ist, ich komme ja aus Berlin, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und Berlin ist einfach groß geworden und hat sich einfach wahnsinnig verändert, was ja auch normal ist. Und wenn ich in Berlin bin, ich habe da auch Theater gespielt, also 14 Tage, 3 Wochen halte ich es dann aus in meiner Heimatstadt und dann auch schon nicht mehr. Mhm. Es ist mir alles zu schrill, zu hektisch und die Leute haben auch nicht so gute Laune, eigenartigerweise. In Hamburg ist das alles ein bisschen anders. Mhm. Da ist auch die Laune besser. Natürlich gibt es hier auch Leute, die schlechte Laune haben, aber nicht so viel wie in Berlin. Also weniger. Das liegt wahrscheinlich an der Stadt, an der Schönheit. Es liegt am Wetter, kann es nicht liegen. ich weiß nicht woran, aber es ist halt diese ganze Atmosphäre hier, die ist irgendwie, also für mich wie gemacht. Nun bin ich auch, ich weiß jetzt nicht, muss ich ehrlich dazu sagen, ob ich mit 20 das Gleiche auch schon so erlebt hätte. Mhm. Aber ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt Anfang 40.
Entschuldigung.
Da ist das für mich optimal. Was lachst du denn da?
Nein, Entschuldigung. Weil du gesagt hast, Hamburg Winter, das hat mich ein bisschen geschockt in den letzten Wochen und Monaten, dass Hamburg Winter verlernt hat. Also Stadtreinigung und auch wir haben das nicht so ganz auf die Kette gekriegt.
Ja gut, das ist aber normal. Das war in Köln nicht anders.
Ja.
Also in Köln hat es mal, kann ich mich erinnern, da hat es mal 3 Tage durchgeschneit. Da hat keiner mehr sein Auto gefunden, weil die Stadtreinigung die Straße freigemacht hat und hat die ganzen Autos alles weg. Da habe ich auch gedacht, wie kann man... So, ich meine, das ist natürlich normal. Und in Hamburg ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Und momentan schneit es ja wirklich laufend. Ich bin ja nicht so der Winterfreund, aber dann lieber Schnee als laufend Regen.
Das stimmt, ja. Während wir hier kuschelig sitzen, ist gerade Karneval in Köln. Ist das eigentlich dein Ding?
Nee. Nein. Ich musste mal, als ich noch bei RTL war, RTL hat ja damals, so in den 90er Jahren, haben die ja immer die Karnevalssitzung übertragen. Mhm. Und mein Programmdirektor Marc Konrad hat mich jedes Jahr belatscht, du musst aber mit zur Sitzung. Und ich habe immer gesagt, bitte nicht, bitte nicht. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr Nein sagen. Und da habe ich gesagt, okay, gut. Weil ich sage, pass auf, Marc, ich mache dir einen Vorschlag, ich komme mit rein mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, bleibe aber nicht. Und dann hat er gesagt, okay, Hauptsache du kommst mit rein und wir haben dich mal im Bild. So. Und dann ging das los und dann bin ich mit den ganzen Damen und Herren reingelaufen, mit Hans Meiser und Harry Weinfurt und wie sie alle hießen. Und alle sind durch den Saal hinten, durch die Leute haben applaudiert und alle sind rechts zum Sitzen und ich bin links zum Ausgang, da stand es auch, und war sofort weg. Sofort weg. Also Karneval ist für mich jetzt überhaupt nichts. Ich weiß, er ist nicht so mein Ding.
Anrat, dann bist du in Hamburg, glaube ich, genau richtig.
Das finde ich auch, ja.
Und was das Erste, was ich gelernt habe in der Vorbereitung, in der Recherche zu diesem Tag.
Ach, du hast Recherche gemacht.
Merkt man jetzt noch nicht, aber das kommt jetzt.
Du weißt aber, wer übt, fällt seinen Kumpel zum Rücken, ne?
Ja, genau. Okay. Hugo Egon Balder ist dein Künstlername. Du heißt eigentlich, halten sich fest, Egon Hugo Balder.
Richtig.
Warum?
Warum ich Egon Hugo heiße?
Nee, warum du jetzt diesen Künstlernamen gewählt hast?
Das kann ich dir sagen. Weil die Platten, ich habe damals eine Langspielplatte gemacht bei der Polydor in Hamburg.
Ja.
Und die Polydor hat beschlossen, wenn ich anstatt Egon Hugo Hugo Egon heiße, würde ich mehr verkaufen. Und da hatte sie recht, die Plattenfirma. Ich habe viel mehr verkauft. Mein Auto, meine Stereoanlage, mein
Du bist aufgewachsen in Berlin der 50er Jahre, da gab es noch keine Mauer.
Nee.
Was war das für ein Gefühl damals? Der Krieg war ja gerade vorbei.
An sich wurde ich erzogen von meiner Onkel, vom Onkel und Tante, weil meine Eltern ja gearbeitet haben. Die waren ja selbstständig, hatten ja mehrere Geschäfte in Berlin, Textilgeschäfte. Und ich hatte dann eine wunderschöne Kindheit. Wir hatten ein kleines Häuschen in Zehlendorf, wo ich meine Sommer verbracht habe, oder auch in Bad Pyrmont mit meinen Eltern. Und 1961, weiß ich noch, da war ich 11 Jahre alt. Es war ein Sonntag und wir hörten Radio. Und mein Vater sagt, was ist denn da los? Und dann bin ich mit meinen Eltern zum Potsdamer Platz gefahren.
Ah,
ja, ja. Und dann standen wir da und dann haben diese Fopis da den Stacheldraht ausgerollt. Und mein Vater hat gesagt, was macht ihr denn hier? Und dann hat irgendeine Fuppe gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir müssen das machen. Also ich war dabei, als die Mauer gebaut Krass. Wurde. Stand ich da mit meinen Eltern am Potsdamer Platz. Das war schon sehr eigenartig mit 11 Jahren.
Mhm. Ja. In Berlin war ja was Besonderes. Man musste zum Beispiel nicht zum Bund.
Richtig.
Also es war ja so eine Insel. Also
mich
guck mal, der Strahl.
Mich hätten sie eh nicht genommen.
Also es war ein besonderes Stadtgefühl. Also David Bowie kam nach Berlin. Also das war also eine besondere Aura, die West-Berlin damals hatte.
Ja.
Inwiefern hast du davon profitiert?
Ach, das war unglaublich. Also ist auch schwierig, das Menschen klarzumachen, die es nicht kennen. Also die nicht dabei waren. Also West-Berlin in den 60er und 70er Jahren war einfach unglaublich. Wir hatten alle nicht das Gefühl, dass wir irgendwo in schwierigen Zeiten leben. Wir hatten alle nicht die Angst, dass irgendwas passieren konnte. Wir waren jung. Es tat sich damals sowieso viel, die ganze Jugend muckte auf und Hippies und alles Mögliche. Und dann ging es natürlich später dann auch ein bisschen in die Krawallecke. Dann ging es dann richtig los, die 68er Generation in Berlin. Da war schon schwer was los. Aber ich habe dann lieber Musik gemacht. Also ich habe mich nicht an Demos beteiligt, weil ich dachte, Musik ist einfach schöner für mich. Das war einfach eine tolle Zeit in Berlin. Man musste nicht zur Bundeswehr. Es gab wahnsinnig viele Leute in Berlin, die wahnsinnig viel machten. Also Insterburg fand statt, Blattschuss, Gebrüder Blattschuss und Jürgen von der Lippe und alle versammelten sich, die ganze Kleinkunstszene. Und das war toll. Das hat großen, großen Spaß gemacht.
Und deine Stammkneipe, das Diner am Saviniplatz.
Ja, das kam dann später. Als ich am Theater war, ich habe ja mit 23 mein erstes Bier getrunken in meinem Leben, vorher kein Alkohol.
Also wirklich jetzt?
Wirklich, ja. Okay. Ja. Und da hat mich dann ein Kollege hat mich dann mitgenommen vom Theater, gesagt, wir gehen mal in die Kneipe. Und dann kam ich da rein, habe ich dort mein erstes Bier getrunken. Und Diner, das war so eine Künstlerkneipe, da verkehrten halt Schauspieler und Journalisten und so weiter. Und das war dann mein Wohnzimmer. Ich bin dann in die Wohnung über Diner eingezogen. Also das heißt, da habe ich geschlafen. Gewohnt habe ich unten und oben habe ich geschlafen.
Du bist dann ja vom Theater dann auch bald zum Radio gekommen, und zwar zu RTL Radio Luxemburg. Wie hast du das denn eigentlich, damals gab es ja kein Internet und noch nicht RTL Radio in Berlin, sondern ich glaube, das gab es nur über Kurzwelle.
Kurzwelle und Mittelwelle.
Hast du gehört?
Mittelwelle habe ich gehört, ja. Ich habe deutsches Programm gehört und englisches. Also die Engländer waren natürlich noch besser als das deutsche Programm. Nein, ich war damals, als ich am Schiller-Theater war, habe ich ja, wie gesagt, bei Polydor diese Platte gemacht. Und da musste man so Senderreisen machen, wenn man eine Platte machte. Und da war ich unter anderem bei Radio Luxemburg, um die Platte vorzustellen. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Laden hier? Das gab's ja in Deutschland gar nicht, einen Privatsender. Es war ja alles öffentlich-rechtlich, es gab ja nur zwei Programme und so. Und da war das alles komplett anders bei dem Sender. Und als ich dann 1979 fand ein Intendantenwechsel statt am Schiller-Theater, Hans Lietzow ging und Boy Gobert kam, der kam aus Hamburg vom Thalia-Theater, und jeder Schauspieler hatte mit ihm ein Gespräch, ich auch, und ich hatte so bestimmte Vorstellungen, und der hat zu mir gesagt, Herr Balle, Sie können gerne bleiben, aber ich kann Ihnen nicht garantieren, was Sie spielen, weil der brachte selber noch Schauspieler aus Hamburg mit und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, dann habe ich keine Lust mehr, dann gehe ich. Meine Mutter war fix und fertig. Junge, du gibst eine Anstellung auf, deine feste. Und ich habe gesagt, nee, dann höre ich auf nach 7 Jahren. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Und dann fiel mir Radio Luxemburg ein. Und Frank Elstner war Chef, da habe ich mich beworben. Der hat mich genommen und da war ich in Luxemburg. Bums.
Und Frank Elstner so als Chef?
Hammer.
Inwiefern? Was war der?
Es gibt keinen Chef, ich glaube, ich habe noch nie einen Chef kennengelernt, der so sozial ist und so einfach, es ist einfach, wie sage ich das, man kann es gar nicht beschreiben, das ist kein Chef, das ist einfach ein Freund, der Mann ist einmalig, der hat keinen entlassen, und selbst wenn er irgendeinen entlassen musste, aus irgendeinem Grund, hat er ihn erst entlassen, wenn er ihm einen anderen Job besorgt hat. Und so. Also Frank Elstner war großartig, und die Arbeit mit ihm war sowieso großartig, weil der Mann sprühte vor Ideen. Der kam jeden Tag in den Sender, hatte 1000 Ideen, davon mussten 3 umgesetzt werden, sofort. Nicht? Und das hat den Laden ausgemacht. Radio Luxemburg war damals halt der Radiosender überhaupt.
Bis heute, also es ist ja so eine legendäre Aura, also unter Radioleuten ist das so, Radio Luxemburg damals in der Villa.
Villa Louvigny, ja, wunderbar,
so. Großartig. Und das war ja auch eine Kaderschmiede, du hast schon gesagt, Frank Elstner war da, wer war da noch?
Frank Elstner, Rainer Holbe, Helga Gittor, Rainer Holbe machte damals Starparade, gerade erst verstorben im letzten Jahr, wir haben uns noch getroffen in Frankfurt vor 2 Jahren. Ja, es war toll, es war wunderschön bei Radio Luxemburg. Und man hat viel, viel gelernt. Also vom Radio kann man eine ganze Menge lernen, weil man ja, die Leute sehen einen ja nicht, das heißt, man muss die Fantasie anregen. Und das war gut.
Und das war auch wirklich so ein kreativer Pool. Ihr habt viele verrückte Sachen gemacht. Ihr habt die Tonleiter bei der GEMA angemeldet. Nee,
das war ich. Das war ich alleine. Ja. mit meinem Freund Jackie Drexler, mit dem ich später auch ganz viele Sachen gemacht habe. Wir haben Samstagnacht produziert und alles dies oder gemacht und so weiter. Und wir beide haben die Tonleiter bei der GEMA angemeldet, ja. Und haben eine Datenbankwerknummer bekommen. Da haben wir die Tonleiter angemeldet. Da haben wir gedacht, ist das geil. Hammer. Jetzt verklagen wir erstmal alle. Und dann haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir die Pause angemeldet. Es gibt auch eine Pause. Und da haben sie es gemerkt. Ich habe die Briefe heute noch zu Hause. Es war großartig.
So Anarchie bei dir irgendwie so in der DNA, hat man das Gefühl. War das zu Hause auch so? Also warst du ein anstrengendes Kind?
da müsste man meine Eltern fragen, aber die leben nicht mehr. Ich glaube, ja, also unanstrengend war ich nicht, war aber auch nicht überanstrengend, nicht? Meine Mutter war sehr, sehr streng, muss ich sagen, das lag aber an ihrer Vergangenheit. Und mein Vater war einfach ein Sanguiniker. Mein Vater hatte immer gute Laune. Das lag wahrscheinlich daran, dass er auch ziemlich viel getrunken hat. Und es bei uns war immer Stimmung zu Hause.
Aber dein erstes Bier mit 23, also du warst schon also da eher so auf der rechtschaffenen Straße.
Nee, ich hatte einfach, es schmeckte einfach nicht. Also ich hatte auch kein Bewusstsein. Ich habe da damals auch, wir waren in der Band und wir haben alle nicht getrunken damals, eigenartigerweise. Also auch keine Drogen oder so, nichts, gar nichts.
Du hast gerade angesprochen die Vergangenheit deiner Mutter. Deine Mutter wurde in der Nazi-Zeit als Jüdin verfolgt und war auch im KZ.
Ja,
war das Thema bei euch?
Nee, war überhaupt kein Thema. Meine Mutter war in Theresienstadt mit meinem Bruder und mit ihrer Mutter, also meiner Oma. Haben alle drei überlebt, Gott sei Dank. Aber das war nie bei uns ein Thema. Wurde alles unter den Tisch, war nie ein Thema.
Und hat es dich irgendwann mal auch mal interessiert?
Ja, also natürlich, mich hat es die ganze Zeit interessiert, aber ich bekam keine Antworten, weil meine Mutter immer geschwiegen hat. Und mein Vater, wenn mein Vater vom Krieg erzählte, dann habe ich immer gedacht, der war irgendwie in einer Show. Das war immer, der hat immer erzählt, also der war auch nie an der Front, der hatte auch nie ein Gewehr in der Hand, der war eingeteilt, der musste, saß immer in so einer Stube, hat erzählt und musste Urlaube einteilen und den hat er meistens für sich eingeteilt. Also das war immer sehr komisch. Ich habe dann hinterher erfahren, ich habe dann beim WDR eine Sendung gemacht, die hieß Vorfahren gesucht und die haben so einen Typen engagiert, der das beruflich macht. Und da habe ich Sachen erfahren, die wusste ich alle gar nicht. Ich wusste nicht, dass mein Vater 17.000 Berufe hatte. Ich dachte immer, der wäre Textilhändler. Nein, der war Theaterkritiker, der hatte einen Verlag, der hat eine Zeitung rausgegeben und der war 12-mal in Gestapohaft. Wusste ich alles nicht. Krass. Eigentlicherweise. Und meine Mutter war gelernte Kindergärtnerin. Das wusste ich auch nicht. Ich habe so viele Sachen dann erfahren. Aber als meine Eltern noch lebten, war das kein Thema.
So krass, ich habe das auch, meine Eltern leben auch nicht mehr, dass man, wie wenig man seine Eltern kennt eigentlich. Man kennt sie nur als Eltern aus der gemeinsamen Zeit. Aber
ja, nun war es auch so, dass ich hatte ja auch schon sehr alte Eltern. Also als ich geboren wurde, war meine Mutter 40, das war 1950. Das war so, als wenn heute eine Frau mit 85 ein Kind kriegt. So muss man sich das vorstellen. Nicht? Also die waren schon sehr alt. Mein Vater war 46, als ich auf die Welt kam. Das heißt, als mein Vater ist gestorben mit 65, da war ich 20. Ich bin ja auch ein alter Vater. Ne? Also das ist so.
Deine Eltern haben aber schon auch auf deine Karriere geguckt. Also Junge, lernen doch was Anständiges. Und Schauspieler galt dann aber schon durchaus noch als was Anständiges. Und danach dieses Mediending, das haben die ja noch mitbekommen. Wie war das so für die?
Naja, mein Vater hat es nicht mehr mitbekommen. Mein Vater hat auch die Schauspielschule nicht mehr mitbekommen. Mhm. Der starb, als ich 20 war. Mhm. Also kurz bevor ich zur Schauspielschule ging. Mein Vater wollte immer, dass ich Jura studiere, weil ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Er hat mich aber, als er noch lebte, alles machen lassen. Also ich hatte eine Band, ich durfte nach London und Trampen und also lauter so Sachen, das durfte ich alles. Also der hat schon gemerkt, dass bei mir irgendeine so eine künstlerische Tätigkeit in mir schlummerte. Und das Problem war immer, dass mein Vater dann auch immer mitmachen wollte. Also wenn wir mit der Band gespielt haben in Berlin, Jugendclubs, verstehst du? Da war ich 16 und dann sagte irgendwann Bernd, unser Bassmann, dein Vater kommt. Und ich dachte, oh. Dann hat sich mein Vater die drei Haare, die er noch auf dem Kopf hatte, nach vorne gekämmt. Ist dann auf die Bühne und hat ganz laut immer yeah, yeah gerufen. Es war, heute finde ich das toll. Heute finde ich das toll. Damals war das die Peinlichkeit überhaupt. So, und als ich dann zur Schauspielschule ging und als ich dann beim Schillertheater war, meine Mutter, die war natürlich stolz ohne Ende. Nicht? Das war für sie, also der hat das gefallen.
Du hast es denn ja so aus dem Schauspieler in das Medienbusiness dann erfolgreich auch manövriert und man verdient dann ja auch gut, so in den 80er Jahren, in den 90er Jahren und man kann Schecks ausschreiben, du hast es auch krachen lassen, oder? In den 80er Jahren so?
Du, ich habe 4 Scheidungen hinter mir, erzähl doch mal ein bisschen.
Und dann gibt es aber diese eine Szene, du schreibst einen Scheck aus und der platzt.
Ja. Die berühmte Nummer, ja. Das war kein Scheck, das war eine Lastschrift.
Ah.
Ich war bei der Deutschen Bank in Düsseldorf, weil ich in Düsseldorf gearbeitet habe für Radio Luxemburg. Wir hatten dort ein Studio, wo wir alle waren. Da war Thomas Gottschalk und Tommy Orner und so. Und mein Konto war immer überzogen. Und ich war damals noch am Komödchen, 2 Jahre mit Harald Schmidt zusammen. Und Wir hatten ein Gastspiel in Frankfurt in der Alten Oper mit einem Komödchen und die Jutta Hahn, eine Kollegin, mit der wir auf der Bühne standen, die hat dort eine Klassenkameradin, eine alte Freundin eingeladen ins Theater mit ihrem Mann. Und die kam uns besuchen in Frankfurt und ihr Mann war Dr. Alfred Herrhausen, der Chef der Deutschen Bank. Und wir waren anschließend mit ihm essen, er hat uns zum Essen eingeladen. So, das war die Vorgeschichte, habe ich den kennengelernt. Und dann hat die Deutsche Bank in Düsseldorf eine Lastschrift von mir über, glaube ich, 600 Mark oder so, hat die zurückgehen lassen. Da war ich so verzweifelt, habe ich in Frankfurt angerufen. Wirklich, kein Quatsch. Und bin so weit gekommen, dass ich den Alfred Herrhausen am Telefon hatte. Den hatte ich wirklich am Telefon. Erst war die Sekretärin dran und dann habe mich gemeldet mit Komödchen Düsseldorf und so. Der muss wohl was erzählt haben. Also die wusste, wenn man gucken will, sagte, Moment, ach, sagt er, ich sehe ihn noch. Und dann kam die ans Telefon, Herrhausen, und sage ich, Tag, Herr, hier ist Balder, Komödchen, können Sie noch erinnern? Und der sagt, ach so, ja, Mensch, war ein schöner Abend. Ich sage, ja, war ein schöner Abend. Ich habe ein Problem, sagt er, warte. Und dann erzähle ich dem Chef der Deutschen Bank, dass die Filiale eine Lastschrift über 600 Mark. Muss ich mir vorstellen, der hat gerade ein paar Milliarden hat der gerade bewegt. So. Und der hört sich den ganzen Quatsch von mir an und sagt dann zu mir, Herr Balder, passen Sie auf, ich hab's eilig, ich gebe Ihnen mal meinen persönlichen Assistenten, Herrn Dr. Spengelmann. Und dann kam der ran, ich hörte ihn im Hintergrund reden, dann kam der Spengelmann ran, dem habe ich den gleichen Driss nochmal erzählt. Und der hat dann alles aufgeschrieben, wie die Bank heißt, welche Filiale und so weiter und so weiter. Und er sagte, Sie hören von uns. Und dann bin ich am nächsten Tag in meine Filiale in Düsseldorf. Da war Herr Henninghaus, mein Sachbearbeiter, der guckte mich an und sagte, ach, Herr Balder, Ihr Freund hat angerufen. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen heute. Da sitzt dieser arme Henninghaus und die Deutsche Bank Frankfurt Büro Herrhausen ruft an. Also, dann kam ein Brief von der Deutschen Bank, vom Büro Herrhausen, den habe ich heute noch zu Hause. Da steht dann so Sachen drin wie, ja, man hätte Verständnis, aber ich müsste auch Verständnis haben und so weiter und so weiter und so weiter. Und der letzte Satz ist dann, sollten weiterhin Probleme auftauchen, scheuen Sie sich bitte nicht, hier bei uns in Frankfurt anzurufen. Das war schon toll. Das hat Spaß gemacht.
Aber es blieb bei dieser Intervention.
Der ist ja leider hinterher, wie wir alle wissen, ums Leben gekommen. Ja.
In deiner Medienkarriere hast du ja nichts gescheut, also hattest auch vor nichts Angst, vor der Torte im Gesicht zum Beispiel, alles nichts oder, wie mit Hella von Sinn. Ja. Ihr seid beide so ein Paar, das ich nicht so automatisch von selbst gruppiert hätte.
Naja, wir haben uns kennengelernt 1988, also es ging damit los, dass ich machte ja Radio zu der Zeit noch bei Radio Luxemburg und der damalige Unterhaltungschef von RTL Plus, so hieß das damals, der kam zu mir und sagte so, er hätte eine großartige Idee für eine Fernsehshow, was hältst du davon, wenn du eine Sendung machst, wo du so beschissen bist, dass du anschließend eine Torte in die Fresse kriegst? Und da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. So, und dann haben wir alles nichts oder erfunden und dann kam unser Winnie Gahn, der Redakteur, auf die Idee und sagte, Mensch, ich hätte eine Partnerin. Und ich sagte, ja, kennst du Frau von Sinn? Ich sagte, warum, was gehört? Und dann haben wir uns getroffen, Hella und ich, zum ersten Mal und waren uns an sich sofort sympathisch. Die Leute fragen mich ja immer, wie ich Hella von Sinn kennengelernt habe und ich antworte immer, wir waren beide mit der gleichen Frau verabredet. Aber es stimmt natürlich nicht, das ist natürlich Quatsch.
Hella von Sinn, und das war so auch so ein bisschen eine Art zimmerfrei im Privatfernsehen. Ihr hattet immer auch prominente Gäste aus Hamburg. Heidi Kabel
war da, ja.
Und Bata Illitsch war da
und ganz viele Leute. Bata Illitsch war. Wir hatten, das ging ja damit los, da war ja RTL Plus noch nicht flächendeckend zu empfangen. Also wir wussten noch nicht, wie viele Zuschauer RTL Plus hatte, keine Ahnung. Und wir fingen dann da an und dachten, naja, mal gucken, ob das sich überhaupt einer anguckt. Uns kannte keiner. Es war alles irgendwie, ja, es ging einfach so los. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen so Prominente haben. Und wie kriegt man jetzt einen Prominenten in eine Sendung, die keiner kennt und die Moderatoren kennt auch keiner? Also es war schon schwierig. Und die ersten beiden, die zugesagt haben, waren Elisabeth Volkmann und Dieter Krebs. Die kamen zu uns, obwohl die gar nicht wussten. Und die haben sich dann auf dieses Theater eingelassen und haben das dann wohl rumerzählt. Und dann bekamen wir immer mehr. Also Heidi Kabel war da, Hildegard Knef war da und alle. Günter Jauch und Harald Schmidt, Heinz Schenk, großartig.
Großartig.
Ja. Nee, und das war Kindergeburtstag. Ja. Und wenn man sagt, das war ja gut, die Zeiten sind vorbei. Nee. Das gibt's ja heute wieder. Also ich habe mir mal angeguckt, denn Sie wissen nicht, was passiert mit Thomas und Günther und Barbara Schöneberger. Mhm. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ist auch Kinderbosser mit Spielchen allem drunter dran. Also es funktioniert heute noch.
Mhm. Und Fernsehen heute, manchmal sagst du irgendwie so, das kannst du heute gar nicht mehr machen. Ist Fernsehen heute noch, hat das noch so dieses kreative Potenzial, dieses Anarchische, dieses Eruptive?
Ja, ist schwer heute. Es hat sich viel geändert. Vor allem gibt es heute Medien, die es damals nicht gab. Also das ganze Internet gab es damals nicht. Deswegen ist das heute alles ein bisschen anders geworden. Nicht? Und die ganzen Jugendlichen, auch meine Kinder, schauen ja alle kein Fernsehen mehr. Die gucken ja alle nur noch hier Netflix und die ganzen Streamingdienste, was auch normal ist. Zeiten ändern sich. Nicht? Das ist ganz normal.
Die Kaulitz machen jetzt Wetten, dass? Gute Idee?
Das weiß ich nicht. Das müssen die entscheiden. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es kann gut gehen. Ich glaube eher nicht so sehr, weil Jugendliche einfach nicht ZDF gucken. Nicht, und da können auch die Kaulitz-Zwillinge, glaube ich, nichts ändern. Aber egal, versuchen kann man es ja. Versuchen kann man alles. Ist nur die Frage, wie es dann wird. Ne?
Kindergeburtstag, Schokoladenessen 2.0 sozusagen, ist ja das Dschungelcamp. Wäre das etwas für dich mal gewesen? Hast du das mal erwogen?
Hast du noch eine Frage? Ich muss dazu sagen, obwohl man mir es nicht glaubt, ich habe es noch nie gesehen.
What?
Noch nicht ein einziges Mal. Noch nie. Wirklich. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich lese nur so, wenn ich so Zeitungen lese, dann weiß ich, was so da passiert und wer da auch drin ist. Ich saß mal auf dem Kölner Flughafen und musste irgendwo hinfliegen, vor langer Zeit. Und da kam Marin Gilzer an mit einer ziemlichen Entourage dahinter. Und die Marin kannte ich schon länger. Die kommt auf mich zu, begrüßt mich und sagt, Mensch, Hugo, schön, dass ich dich sehe. Und ich sage, Mensch, ja, wie geht's dir? Ich sage, wer ist denn das alles? Er sagt, ich bin Königin. Ich sage, was bist du? Königin. Ich wusste gar nicht, wovon die spricht. Da hat die Dschungel gewonnen, ich hatte keine Ahnung. Noch nie gesehen.
Noch nie gesehen. Nee. Hey, Lafonsinn, ihr habt auch noch Kontakt. Ihr seid noch so...
Wir haben noch Kontakt, natürlich.
Ja, genau. Ja, klar. Und du hast ihr eine kleine Ode geschrieben.
Ja, Ode ist gut. Ich hab so ein... Ja, ja.
Hören wir mal.
Sollen wir die hören?
Jetzt.
Ist aber ganz kurz.
Ja, schau mal. Wir haben da nämlich was vorbereitet, also etwas aufgebaut.
Wir haben da mal was vorbereitet. Ist jetzt okay, oder?
Ja.
Hochverehrte Frau von Sinnen, lassen Sie mich mal so beginnen. Als ich Sie vor 38 Jahren das erste Mal leibhaftig sah, dachte ich, Herr Gott auf Erden, na, das kann ja alles heiter werden. Denn Sie waren etwas schüchtern, wirkten irgendwie verschreckt. Doch schon damals sahen sie aus wie geleckt. Was man nicht alles macht.
Was man nicht alles macht. Tutti Frutti.
Ja.
Wie seid ihr, das ist ja ein Format aus Italien, wie bist du da reingeraten?
Mit dem Bus. Nein, es ist... Das war, wann ging es los? 89 haben wir aufgezeichnet. Also 90, 91, 92, drei Jahre lief Tutti Frutti. Und ich bin zu Dr. Thoma, meinem Chef, ich bin zu ihm ins Büro gegangen, weil ich hatte eine Idee für eine Fernsehsendung. Ich wollte eine Kabarettsendung machen, weil ich war ja am Komödien zwei Jahre und habe gedacht, so mit Nachwuchskabarettisten, damals gab es das Wort Comedians noch nicht, da waren das alle Humoristen und Kabarettisten. Das habe ich Dr. Thoma vorgeschlagen. Der hat zu mir in seinem typischen Wiener Dialekt gesagt, ja, Schanz, das ist gut, Schanz, ja, das können wir machen, aber RTL ist ja noch nicht flächendeckend zu empfangen und wir bräuchten also mehr Zuschauer. Und er sagte, er hätte da eine Idee und legte eine Kassette ein und zeigte mir eine Sendung aus Italien, die hieß Colpo Grosso, lief dort jeden Abend. Und ich guckte mir das an und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das mal. Also reingegangen bin ich mit Kabarett, rausgegangen bin ich mit nackten Brüsten.
Und hast du da nicht eine Nanosekunde überlegt und reflektiert und vielleicht auch gezweifelt und gesagt, ja, das prägt mein Image über Jahrzehnte und du wirst im Jahr 2026 darauf angesprochen?
Am nächsten Tag habe ich ihn angerufen und gesagt, ich mach das. Ich habe dann hinterher erfahren, ich war an sich erst zweite Wahl. sollte an sich erst Björn Herrn Schimpf machen, der damals Kartchen gemacht hat bei RTL Plus. Und der hat abgesagt. Es gibt das Gerücht, dass seine Frau ihm das verboten hat. Es ist nur ein Gerücht. Ich hab Björn nie gefragt. Keine Ahnung. Also jedenfalls hat Thomas dann mich gefragt. Ich hatte das große Glück, dass ich nicht um Erlaubnis fragen musste. Im Gegenteil, meine damalige Frau, mit der ich verheiratet war, ich weiß gar nicht, welche das war jetzt. Die hat dann auch gesagt, sie würde mich auch unterstützen bei der Arbeit. Also auch vor Ort. Habe ich gesagt, das ist ja Quatsch, ein Postbeamter nimmt ja seine Frau auch nicht mit zur Arbeit. Aber egal. Aber es lief dann alles gut und dann ging's los. Ja.
Ihr seid nach Mailand. Ins Fernsehstudio. Und da wird, aber nicht jede Woche, sondern ihr habt da am Block.
Also bei den Italienern, es lief bei Berlusconi, wo sonst, da lief das jeden Abend und die haben dann voraufgezeichnet und wir sind dann nach Mailand geflogen und haben dann innerhalb von 14 Tagen fürs ganze Jahr aufgezeichnet.
Mhm. Und die meist männlichen Zuschauer haben natürlich gedacht, oh Mann, wo ist dieser Ort, dieser Aufzeichnungsort? Und da hast du einmal die in die Irre geführt.
Ja, wir haben da ziemlich viel Quatsch gemacht. Also es ist sowieso in Italien, es war ein anderes Arbeiten. Also es ging sowieso erst um 14 Uhr los, weil die Italiener vorher gar nicht angefangen haben. Da wurde erstmal gegessen, alle Ruhe und so. Und dann haben wir da so 4-5 Sendungen am Nachmittag gemacht. Das war alles völlig entspannt. Und wenn man so 4-5 Sendungen am Tag macht, dann sagt man immer dasselbe, immer das Gleiche. Und ich habe mir so überlegt, man muss ja mal was anderes machen. Und ich hatte einen Autor, Hubert Franke, wir haben uns dann so hingesetzt, was können wir heute machen und so. Und irgendwann bin ich mal rausgekommen und habe so aus Quatsch gesagt, ich begrüße Sie heute ganz herzlich live aus der Walter Eschweiler Halle in Euskirchen. Jetzt muss ich dazu sagen, es gab Walter Eschweiler, das war ein Bundesliga-Schiedsrichter, der kam aus Euskirchen. Es gab aber keine Walter Eschweiler Halle. So. Die Sendung lief, wann lief die immer? Die sonntags, freitags, keine Ahnung.
Freitags.
Was, freitags? Oh. Ach, du weißt es.
Recherche.
Gut. Okay, er weiß es. So, gut, also Freitag lief die Sendung und montags bekam RTL ungefähr 25.000 Beschwerden von Männern, die sich ins Auto gesetzt haben und nachts in Euskirchen die Walter Eschweiler Halle gesucht haben. Ja, das war so klein. Also wir hatten Comedy in Mailand, glaube ich.
Du hast damals auch einmal die Zuschauer animiert, mit einem Filzstift auf dem Fernseher rumzumalen.
Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe eine Überraschung für Sie, nehmen Sie mal einen Filzschreiber. Wir können was Tolles gewinnen. Und da habe ich irgendwann gesagt, Achtung, gleich kommt's Ballett. Jetzt gehen Sie mal mit dem Filzschreiber an den Fernseher und machen Sie mal auf dem Bildschirm, zeichnen mal Sie Konturen nach, fotografieren das Ganze ab und schicken Sie es an RTL. Da kamen auch wieder 70 Millionen Fotos. Es gab keinen Preis, aber versuchen Sie mal den Filzschreiber wieder abzukriegen. Also wirklich, wir hatten viel Spaß. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß.
Man kennt dich seitdem oder kannte dich damals auch in der Türkei.
Ja, das war unfassbar. Ich habe ja jetzt zwei Kinder und vorletzte Ehefrau, also meine vierte Ehefrau ist Türkin und ist auch die Mutter meiner Kinder und die sagte damals, als die Kinder ganz klein waren, lass uns doch mal in die Türkei fahren, warst du schon mal in der Türkei? Ich sage nein. Sagt sie, dann fahren wir mal in die Türkei, fliegen wir hin, machen all inclusive, da haben die Kinder so Kinderdings und können da, ist gut. Und dann sind wir da hingeflogen nach Antalya. Dann komme ich dahin, dazu, wo man da so den Pass abgeben muss und so, im Flughafen in Antalya. Und der Typ guckt mich an, steht auf und schreit mich an, Enişte, umarmt mich. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und die anderen auch, alle sehen mich, rufen, Enişte. Und ich hatte keine Ahnung, bis ich erfahren habe, dass Tutti Frutti in der Türkei lief und ich wurde synchronisiert. Das kann man sich bei YouTube angucken. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut Türkisch kann. Aber es war sehr schön, immer wenn wir in Antalya irgendwo oder in Belek, wo wir waren, immer wenn wir in irgendeinen Laden reinkamen und ich erkannt wurde, ich bekam sofort einen Tee, damit mir nichts passiert. Und also großartig, war schön.
Und Enişte heißt?
Schwager, so, okay. Ähnlich wie Schwager, so, also Familienmitglied irgendwie. So.
Du hast es jetzt schon mehrfach auch selbst angedeutet, du warst einige Male verheiratet. Und ist es tatsächlich so, also wenn man das auch mehrere Male macht, also hat man denn, verändert man, wie soll ich das jetzt sagen, seine Einstellung auch zur Ehe? Also dass man beim vierten Mal überlegt...
Zur Ehe? Ach, zur Ehe?
Also, ja, also dass man beim vierten Mal überlegt, ist es das?
Ich überlege gerade, ob ich vor den Ehen mich hingesetzt habe und gesagt habe, ist es das? Ich glaube nicht. Nein.
Aber dass du uns sagst, bist du Typ für die Ehe? Also hatte ich das mal? Ja.
Damals anscheinend nicht, nein. Ja. Sonst hätte es ja funktioniert. Ich meine, es ist ja nicht immer nur einer schuld, aber es ist halt, das hat dann nie geklappt irgendwie. Das war irgendwie so, ja. Ja, war so.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen und diesen Fragebogen bekommen alle Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, also du hättest alle Macht, was würdest du als erstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Eieiei. Jetzt habe ich so viel Schönes über Hamburg erzählt, jetzt muss ich, was ich ändern würde.
Ja.
Wenn ich König wäre, hätte ich ja auch Untertanen. Also jetzt nicht das normale Volk, sondern auch, ich hätte ja dann auch Minister und sowas, ja. hätte ich ja. Ne?
Kabinett, klar.
Kabinett hätte ich alles. So.
Ja.
Genau. Jetzt, es gibt ja immer so Abstimmungen. Nicht? Man kann ja immer in der Zeitung lesen, wie ist die Stimmung gerade.
Ah, so Umfragen.
Umfragen. Das würde ich schon mal ändern. Da würde ich Folgendes machen. Also wenn ich König wäre, würde ich Folgendes machen. Ich würde jeden Sonntagnachmittag, sagen wir mal Sonntagnachmittag ist gut, so würde ich heute vorm Rathaus alle Minister sich aufstellen lassen und Ministerinnen. Und das Volk kriegt Torten und kann so eine Abstimmung machen.
Okay.
Wer gerade gefällt und wer nicht gefällt. Das, allerdings würde ich darauf achten, dass die Torten genauso sind wie damals bei Alles Nichts Oder, also nicht essbar.
Nicht essbar.
Nicht bei Alles Nichts Oder, die Torten, das war alles geschlagenes Eiweiß mit Lebensmittelfarbe. Mehr war nicht. Mhm. So würde ich das machen.
Ah, ja, ah, okay. Also direkte Demokratie.
Direkte Demokratie.
Wo denkst du in dieser Stadt, mehr Hamburg geht nicht?
Wenn ich jetzt an den Satz denke, mehr Hamburg geht nicht, würde ich sagen Elbtower. Das ist eine bestimmte Höhe, mehr geht nicht.
Mehr geht manchmal nicht.
Da bleibt's dann. Ist ja der, es gibt ja den langen Eugen in Bonn und hier gibt's den kurzen Olaf. Jetzt ist das schön. Mehr geht nicht.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Das weiß ich.
Na?
Soll ich dir sagen? Na. Fischbrötchen essen.
Noch nie?
Nein.
Aber wie kann das sein? Fischbrötchen essen?
Ich habe noch nie in Hamburg ein Fischbrötchen gegessen. Noch nie.
Ja, guck mal, bedauern nein. Und beklagen, Mitleid.
Nein, ich habe schon alle, also an alkoholischen Getränken habe ich alles, was in Hamburg gibt, durch. Aber Fischbrötchen habe ich noch nie gegessen.
Das ist aber ein erfüllbarer Wunsch.
Ja, das würde ich gerne mal machen.
Ja, gerne. Sind wir hiermit verabredet zu einem Fischbrötchen.
Gut, okay.
Genau. Sag mal, du bist, wir können es sagen, es steht überall, du bist 75. Merkst du das manchmal?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Aber du achtest schon auf Gesundheit so ein bisschen. Du hast jetzt mit dem Rauchen aufgehört.
Ich habe vor 2 Jahren, ja, August 2024,
ja,
habe ich nach 62 Jahren aufgehört. Ja, ja, zack, bupp. Ja. Ja. Kann man, geht. Kann man machen.
Und wie war, also ich meine nach 62, von jetzt auf gleich,
ja,
ohne Hilfe, ohne Pflaster.
Ohne Hilfe, ohne alles, ja.
Aber
ja,
wie, warum und wieso
warum?
Und wie?
Ja, weil ich morgens aufgewacht bin und habe erstmal, wie alle starke Raucher, mich erstmal freigehustet 2 Stunden. Und danach ging's. Und meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, aber kannst du mal aufhören zu husten? Da habe ich gesagt, ja wie, was soll ich denn machen? Sagt sie, hör auf zu rauchen. Und da habe ich mir so gedacht, das ist an sich ein gutes Argument. Mhm. Und dann habe ich das abgewogen und aufgehört.
Mhm. Ja. Und machst du sonst noch auch jetzt irgendwie irgendwas wie Sport oder
ja,
so?
Ja, ja, ja. Viel.
Nämlich?
Ich sitze auf dem Sofa, habe ein Bier in der Hand, gucke Sportschau und sage, lauf du faule Sau. Nein, ich habe ein Rudergerät zu Hause.
Ja.
Das sieht toll aus.
Von Weitem, genau.
Ja, auch von da. Wenn ich mal so gucke, gehe ich hin, sage, Mensch, das war ein tolles Rudergerät hier. Boah, Junge, Junge.
Mensch, und du stehst immer wieder auf der Bühne, wie gesagt, hier im Window der Fährhaus, kürzlich mit Komplexe Väter. Ja. Kommst auch wieder?
Wahrscheinlich, also mein Freund und Kollege und Autor René Heinersdorf, der ja die ganzen Stücke hier geschrieben hat, die ja. so gut liefen, der ist gerade wieder dabei, eins zu schreiben. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Und dann werden wir vielleicht 27 wieder hier spielen.
Mal hast gucken. Auch Lust so, ja? Das machst
ja, ich habe jetzt erstmal eine Pause gemacht nach 16 Jahren, weil wenn du nur auf Tournee bist, bist du ja nie wieder zu Hause. Und jetzt habe ich mir eine Pause gemacht. Und, aber nächstes Jahr vielleicht wieder.
Guck mal. Hier unten ist ja im Untergeschoss sind ja die Garderoben. Und dann gibt es so den Moment, so erstes, zweites, drittes Klingeln und so. Gibt es noch eine Aufregung bei dir? Oder hast du so einen Bewältigungsmechanismus? Was machst du? Gegen Lampenfieber?
Nee, ich habe irgendwie... Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein Fehler bei mir. Ich habe irgendwie nie Lampenfieber. Mhm. Also ich bin auch nie aufgeregt, weil ich das hatte ich aber noch nie, auch früher nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mir sage, mein Gott, das ist doch alles menschlich. Natürlich gibt es da mal Momente, wo man einen Blackout hat. Also das ist normal. Aber das finden die Zuschauer ja auch normal. Das ist, ich kann mich erinnern, wir haben hier gespielt im Winterhuder Fährhaus. So. Und Komplexe Väter war das, das ist ein Stück mit Jochen. Und es gab immer ein Schluss, da gab es ein Stichwort von Jochen, also beziehungsweise von mir. Und dann gab es einen Blick von Jochen und dann wurde das Licht ausgemacht, war dunkel und die Musik ging an. Und dann war das Stück zu Ende. Und wir haben hier gespielt, das war hier im Winterhuder Fährhaus, das haben wir ja x-mal gemacht. Und irgendeine einer Vorstellung kam mein Stichwort und der Blick von Jochen und das Licht blieb an. Weil es lag aber nicht in der Technik, es war ein Defekt. Mhm. Es war auch keine Musik. Das Stück war zu Ende und wir standen da. Und die Leute guckten und wir guckten. Und es dauert ja gefühlt, es war wahrscheinlich nur 20 Sekunden, aber für uns gefühlt um 2 Stunden. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwann muss ich sagen, und habe dann gesagt, ja, ist Schluss, ne? So. Und dann denkt man, dann gehen die Leute hinterher raus und sagen, nein, genau das Gegenteil. Mhm. Da kriegt man hinterher zu hören, wir haben uns totgelacht. Weil das ist alles menschlich, das ist normal. Wir sind alles keine Maschinen hier oben. Und alle Fehler, die passieren, wir mussten bei, kennen Sie noch das Stück Aufguss? Kennen Sie das noch? Das haben wir, glaube ich, über 1000 Mal gespielt. Dieses Stück, da mussten wir selber auf der Bühne aufhören, weil wir nicht mehr konnten vor Lachen. Wir konnten wirklich nicht mehr. Und das überträgt sich dann. Und wenn man dann auch noch, wenn die Zuschauer lachen und wir lachen und alles lacht, und wenn dann noch so ein Satz kommt von irgendeinem, diese Scheiße ist jeden Abend hier, also, so, dann ist das einfach normal. Und es ist doch alles nicht so schlimm.
Also, aber das ist ja nicht...
Wenn ich jetzt Herzchirurg wäre, wäre ich aufgeregt. Ja. Weil davon hängt alles ab. Aber wenn ich auf der Bühne meinen Text vergesse, mein Gott, ach Gott, ist doch nicht schlimm.
Aber diese Coolness so ist ja nicht jedem gegeben. Also viele haben ja wirklich dann Angst und diese Blackout-Angst und so ein Laissez-faire und dieses so ein bisschen so Wurscht oder so, das ist ja nicht jedem gegeben.
Naja, man muss dann eine gewisse Einstellung dazu haben. Ich meine, es muss ja alles professionell ablaufen, das ist ja klar. Das wissen wir. Also ich hatte mal, ich muss dazu sagen, ich hatte mal bei einer Aufzeichnung bei Genial daneben, ich esse vorher nie etwas, weder beim Theater noch beim Fernsehen, weil wenn ich esse, schlafe ich ein. Ist so, weil der Sauerstoff, hat mir einer erklärt, geht dann aus der Birne in den Magen. Mhm. So. Und irgendwann vor Genial daneben hatte ich wirklich mal großen Hunger und habe bei McDonald's 3 Royal Käse.
What?
3. Und bin bei Genial daneben wirklich ohne Quatsch während der Sendung eingeschlafen. Ich bin aufgewacht, als Frau von Sinnen mich anbrüllte, aber schlafen Sie? Und ich habe gesagt, ja. Und die Zuschauer haben sich weggebrüllt, weil die dachten, das gehört dazu.
Das gehört dazu,
genau. Nein, das war aber völlig normal. Also ich habe dann auch gesagt, ich bin müde, verdammt nochmal. So. Ja, ist kein Problem.
Also, Theater, nicht zum Einschlafen und Musik. Musik ist immer noch dein Ding. Du trommelst ab und zu, hast du gesagt, im Zwick, nicht mehr die ganze Nacht, aber mal so ein halbes Stündchen. Und jetzt hast du eine neue Band.
Ja, ich habe eine neue Band, ja. Ich habe zwei Kumpels in Köln. Das ist einmal Fritz Ahrens, der hatte diesen Pirate-Style-Laden in der Galeria. Den kenne ich auch schon lange. Und Bernd Kühl, ein Gitarrist, den ich auch schon lange kenne, der früher jahrelang bei Wolfgang Petri gespielt hat. Und ich bin mit Fritz auf der Autobahn gefahren. Wir kamen an der Stadt Bad Fallingbostel. Kennt ihr einer? Bad Fallingbostel kamen wir vorbei. Und haben gesagt, das ist ein schöner Bandname. The Bad Fallingbostels. Klingt geil. Und dann haben wir das gemacht und sind ins Studio gegangen und haben einen Titel aufgenommen, We are the Bad Fallingbostels. Und es geht in dem Lied darum, dass wir damals in Bad Fallingbostel den Beat erfunden haben. Also die haben es jetzt alle nachgemacht. Beatles, Stones, wir haben sie die Erfinder. Wir sind mittlerweile, die Band ist mittlerweile Ehrenband von Bad Fallingbostel. Der Bürgermeister hat uns eine Urkunde überreicht. Wir haben jetzt 100.000 Klicks bei YouTube und gehen jetzt ins Studio und machen die nächsten Titel. Es ist alles wunderbar. Das ist großartig. Und wir machen das wirklich nur, weil wir Spaß haben. Einfach nur Spaß. Ja.
Ist ja cool, auf der A7 zum Glück ist euch der Bandname nicht bei der Abfahrt Rodenhagen gekommen.
Ich habe gewusst, dass sowas kommt.
Und kann man euch denn auch richtig erleben im Sinne von einer Live-Situation?
Naja, wir haben bis jetzt nur einen Titel. Also sollen wir damit, also mit einem Titel auf Tournee zu gehen, wir gehen jetzt ins Studio ab nächste Woche und machen mehr Titel und wenn wir mal so 10 Titel zusammen haben, dann gehen wir mal auf Tour. Machen wir das, ja.
Genau. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit Hugo Egon Balder.
Vielen Dank an alle. Dankeschön.
Danke.
Ja, da gab's einiges zu lachen. Hugo Egon Balder bei Viel Hamburg. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Mike Krüger, mit Mary Rose, mit Wolf Biermann, mit Maike Werkmeister und zum Nachhören gibt es in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.